Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Friederike Sittler, Abteilungsleiterin Hintergrund, Kultur und Politik hier im Deutschlandfunk Kultur. Hallo, herzlich willkommen im Studio.
Vielen Dank für die Einladung, bin gerne da.
Das freut uns. Wir sind natürlich auch immer gerne da, auch wenn wir hier sein müssen, auf eine Art natürlich. Frau Sittler, Sie sind katholische Theologin und diese Woche ist Karwoche. Ist diese Woche für Sie anders als andere Wochen?
Im Zuge des Berufslebens kann der Blick dann schon mal ein bisschen irgendwie verloren gehen auf die Karwoche, aber es ist tatsächlich so. Also von Palmsonntag, wo auch in der Liturgie schon die Karfreitagsgeschichte vorgelesen wird, also da wird schon gemischt vom Einzug in Jerusalem, der am Palmsonntag gefeiert worden ist, bis hin eben zum Geschehen am Karfreitag und nochmal die biblischen Texte zu hören und dann natürlich auch die Vorbereitung auf Ostern. Wenn man ein religiöser Mensch ist, dann ist das schon eine besondere Woche und ich ärgere mich tatsächlich, wenn das dann immer schon irgendwie die Osterwoche ist. Die ist bitteschön erst ab Ostern. Und es ist die Karwoche. Und wenn wir noch diese christlichen Feiertage haben im Kalender und uns auch frei nehmen, dann erhoffe ich mir immer einen gewissen Respekt auch vor den Menschen, die noch religiös ticken. Auch wenn man selbst das überhaupt nicht nachvollziehen kann und es total doof findet. Aber bitte diesen Respekt davor. Und tatsächlich, es ist auch noch der Karsamstag. Es ist bitte nicht der Ostersamstag. Und Ostern beginnt erst in der Nacht zu Ostern dann. In der Osternacht, das ist auch liturgisch ganz wunderbar, nämlich von einer sehr dunklen Kirche bis hin zu die Orgel kehrt auch zurück und dann das Brausen der Orgel und das Feier der Auferstehung. Da werden viele nichts mehr mit anfangen können. Ich weise aber auch immer gern darauf hin, dass doch immerhin noch knapp 50% der Deutschen Mitglied der evangelischen oder katholischen Kirche sind.
Und wenn Sie von der erst dunklen, dann erleuchteten Kirche sprechen, spricht das Sie auch persönlich an? Also haben Sie in dieser Woche auch so eine Erwartungshaltung oder brechen Sie das Fasten auf eine Art? Haben Sie da irgendwie persönliche Routinen?
Ich freue mich jetzt schon wieder wie Bolle auf das erste Nougat-Ei am Ostersonntagmorgen. Ich gebe es ja zu. Also ich verzichte in der Fastenzeit immer auf das, was mir am schwersten fällt. Und das sind die Süßigkeiten. Und ich freue mich dann auch wieder auf ein Glas Wein. Das ist etwas, durch diese lange Zeit der Vorbereitung, wenn man sie ernst nimmt, ist es tatsächlich eben ein Hinleben auf Ostern und dann auch eine Freude, dass diese Zeit dann auch wieder vorbei ist. Aber ich will gar nicht immer nur das freudige Fest haben. Ich will tatsächlich auch dieses, gerade auch in der heutigen Zeit, der Karfreitag ist eben auch von einer großen Bedeutung. Die Brutalität der Menschen, die andere Menschen umbringen, das Leiden und dieses Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Satz von Jesus am Kreuz und dann, ich gebe mich aber in deine Hand hinein. Das ist eine große spirituelle Tiefe, die uns oftmals jetzt inzwischen verloren geht in der Gesellschaft und ich will niemanden jetzt missionieren und bekehren, überhaupt nicht. Aber ich bin froh, dass ich diese religiöse Tiefe für mich habe und das ist jetzt sehr persönlich gesprochen.
Friederike Sittler, die Leiterin der Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir sortieren in dieser Stunde Sendung und in einer guten halben Stunde Podcast das, was wichtig ist in dieser Karwoche. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Für die Stahlarbeiterinnen und Arbeiter im Nordwesten stehen Tarifverhandlungen an und die Gewerkschaft IG Metall, die geht mit der Forderung nach einer Vier-Tage-Woche in die Verhandlung. Und zwar wollen sie eine Vier-Tage-Woche bei gleichbleibendem Lohn erstreiten. Was halten Sie von dieser Forderung, Frau Sittler?
Ich habe jetzt schon länger darüber nachgedacht und gedacht, okay, das ist auch Sache der Tarifparteien, dann anschließend einen guten Abschluss zu finden. Erstmal ist es eine Forderung und ich kann es letztlich nicht beurteilen. Ich kann nur analytisch drauf gucken. Also zum einen ist natürlich etwas, was jetzt auch en vogue ist, mal zu überlegen, 4-Tage-Woche, dann hat man einfach auch mehr Freizeit, was auch immer man damit anfängt. Wir reden sehr viel darüber, dass Berufsfelder attraktiver werden müssen. Das scheint eben auch ein Motiv hier zu sein und natürlich ist eine Arbeit in der Stahlindustrie in der Regel auch sehr belastend. Also kann man nachvollziehen. Jetzt wissen wir aber auch, dass in der Metallindustrie es ja Arbeitsplatzverluste gibt. Das ist auch ein Motiv offensichtlich der IG Metall, dass man da dann was quasi versucht auszugleichen. Aber warum gibt es die Arbeitsplatzverluste? Weil es sich nicht rechnet. Und dann gucke ich wieder drauf und sage, ja, was rechnet sich denn dann bitte betriebswirtschaftlich für die einzelnen Betriebe und was rechnet sich wiederum volkswirtschaftlich? Und dann komme ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu einem Schluss und bin dann dann lieber die Journalistin, die beobachtet.
Und Fragen stellt.
Genau.
Man muss auch dazu sagen, ich war überrascht, die Wochenarbeitszeit in der Stahlindustrie, die scheint zumindest in diesem Bereich sowieso nur bei 35 Stunden zu liegen. Und die Forderung ist eben jetzt, das auf 32 Stunden zu senken, damit man dann eben 4 Tage hat. Ich frage mich, weil diese Industrie ja auch vor ganz großen Veränderungen steht und es immer gesprochen wird von einem grünen Stahl, einer grünen Metallindustrie, ob das nicht der falsche Zeitpunkt ist, weil eigentlich genau jetzt ja extrem viel Man- und Women-Power gebraucht wird, um Ideen zu sammeln, um ja die Stahlindustrie umzubauen, und ob das nicht genau eigentlich dann noch mehr reingebuttert werden müsste.
Na, da werden Ihnen wahrscheinlich die Vertreterinnen und Vertreter der IG Metall sagen, das müssen dann aber mal die Chefs machen, dass sie das grün umbauen und dass sie da Ideen entwickeln und tatsächlich auch dann Stahlindustrie weiter in Deutschland beheimatet sein kann, als auch wesentlicher Industriezweig. Die Frage ist ja schlicht, die ich eben schon mal gestellt habe, werden die Betriebe sich das leisten können? Einerseits den grünen Umbau und andererseits nochmal diese Reduktion. Gleichzeitig wissen wir eben auch, dass das auf die Knochen geht, diese Arbeit, und das den Wunsch gibt. Und es spiegelt natürlich auch wirklich einen gesellschaftlichen Trend. Also wir haben das ja in anderen Bereichen auch. Wir haben es auch in geisteswissenschaftlichen Berufsfeldern, und dass Leute sagen, nö, ich will jetzt aber gar nicht mehr so viel arbeiten, sonst habe ich nicht mehr genug Zeit für die Familie. Und da sind ja auch, gibt es auch Sachbücher dazu, und die werden auch intensiv besprochen, auch bei uns im Programm. Und ich stelle immer da auch wieder die volkswirtschaftliche Frage, können wir uns das eigentlich leisten? Denn wir haben jetzt eine enorme Kosten vor uns, was es alles an Forderungen gibt. Wir merken jetzt schon in den Koalitionsgesprächen wieder, was passiert da eigentlich? Alle haben Forderungen. Wir haben das Thema Kindergrundsicherung, Lisa Paus kontra den Lindner. So, Lindner sagt an vielen Stellen, jetzt können wir uns alles gar nicht mehr leisten. Wir müssen dann sparen. So, und das ist diese Effekte, wie finanzieren wir eigentlich all das, was wir finanzieren müssen? Die sind auch so noch nicht berechnet. Und dann wiederum vertraue ich dann doch auf auch die tiefere Kenntnis derjenigen, die dann im Herbst am Verhandlungstisch sitzen werden von der IG Metall und von den Betriebsvertretern, den Arbeitgebern auf der anderen Seite, dass sie da einen guten Ausgleich auch finden an der Stelle.
Wohl Studien zur 4-Tage-Woche, die beziehen sich natürlich jetzt nicht direkt auf die Metallindustrie, aber wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen und mal alle Branchen anschauen, immer wieder sagen, dass die Produktivität ja gerade nicht zurückgeht. Also, dass Menschen 4 Tage arbeiten, aber dadurch, dass sie sich besser erholen und länger erholen, eigentlich genauso leistungsfähig sind wie in 5 Tagen.
Also, wenn wir mal ehrlich sind, fänden wir das ja natürlich auch schick, ne? Bei gleichem Lohn dann 4 Tage zu arbeiten.
Jetzt würden
ist nur
Sie
die Frage, ich hätte da jetzt nichts dagegen. Ich frage mich natürlich auch, ob dann Deutschland gerade sich das noch leisten könnte, mir das gleiche Geld zu zahlen wie vorher, und ich arbeite nur 4 Tage mit der Hoffnung darauf, dass ich in der Zeit noch produktiver bin. Aber wir müssen ja jetzt mal gucken. Also wenn wir über die Stahlindustrie reden, dann geht es um Schichtarbeit. Also wie kann ich denn da produktiver sein? Wenn ein Werkzeugmacher seine Maschine einstellt und dann guckt darauf, dass die Maschine auch wirklich läuft über die ganze Betriebszeit und man im Schichtarbeit ist, also bitte, wo ist da jetzt die zusätzliche Produktivität? Das glaube ich jetzt in dem Bereich tatsächlich nicht. Es ist eher die Frage, ob die Leute dann gesünder sind, weil sie sich länger erholen können, weil sie weniger in den Knochen stecken haben und ob sie dadurch weniger ausfallen. Also das heißt, das ist ja auch ein betriebswirtschaftlicher Faktor, dass ich gucke, wie hoch ist denn eigentlich die Krankheitsrate in meinem Betrieb. Da würde was passieren. Aber die Produktivität, das ist so das Luxusproblemchen, das wir haben in den schönen Bürojobs, würde ich mal sagen.
Ja, oder wenn man auch an andere Branchen wie die Pflege denkt, die muss natürlich 24 Stunden da sein. Natürlich könnte aber natürlich auch da das Modell sein, es gibt standardmäßig die 4-Tage-Woche. Vielleicht wird die Branche dadurch attraktiver und mehr Menschen bleiben auch da drin oder wollen da rein.
Ja, natürlich, das könnte sein, oder dass man sagt, ich hänge dann an den, sind ja auch Modelle, ich sammle quasi die Arbeitszeit auf diesen 4 Tagen, damit ich dann einen weiteren Tag wirklich Luft habe, um etwas zu unternehmen. Wenn ich allerdings in den Niedriglohnbereichen bin, ist dann auch wieder die Frage, ob ich denn eigentlich die Möglichkeiten habe, so viel zu unternehmen, oder ob ich zu Hause sitze und mich frage im Winter, ob ich meine Heizung aufdrehen kann. Also wenn wir Leute haben, die wenig Geld verdienen, ist immer die Frage, ob sie eigentlich das so nutzen können, diese großen Freiheiten, oder ob es nicht dann auch wiederum Diskussionen sind, also im Hinblick auf die größere Produktivität und Attraktivität von Berufen, die ein bisschen in einem etwas elitäreren Kreis der Gesellschaft geführt wird. Da würde ich gerne, dass wir noch mehr hören von den Menschen, die es dann auch betrifft, in den Bereichen, wo wenig verdient wird.
Friederike Sittler über eine 4-Tage-Woche. Und der Vollständigkeit halber noch nachgetragen, die IG Metall fordert das, sagt aber selber, dass das jetzt eine mittel- und langfristige Planung sein kann. Also es wird jetzt nicht ab nächster Woche.
Und mit einer gewissen Flexibilität, also auch zur Auswahl stellen.
Eine große Mehrheit der Deutschen ist unzufrieden mit den Schulen und mit der Bildungspolitik in Deutschland. Das zeigt eine Umfrage des Instituts Forsa im Auftrag des Redaktionsnetzwerks Deutschland. 85% der Befragten sind der Meinung, dass Kinder hierzulande von den Schulen nicht ausreichend auf das Leben im Anschluss vorbereitet werden. Frau Sittler, würden Sie sich zu diesen 85% dazuzählen?
Ich habe darüber nachgedacht, wenn ich diese Umfrage vor der Nase gehabt hätte, was ich angekreuzt hätte. Es ist so leicht, das so dann anzukreuzen und zu sagen, nee, bestimmt nicht, bereitet die Schule genug aufs Leben vor. Aber es ist eigentlich eine Binse. Ich hätte fairerweise sagen müssen, ich weiß es nicht, weil ich gehe nicht zur Schule, ich habe keine Kinder und ich kann da nicht genau reingucken. Also habe ich überlegt, ob eigentlich diese Umfrage jetzt wirklich so aussagekräftig ist, weil auch da bei den 85%, das wären ja nicht alles Eltern gewesen sein oder Großeltern, die jetzt sich ziemlich gut auskennen damit. Also wie kommt das zustande? Das Grundproblem müssen wir uns natürlich angucken. Wie ist unser Schulsystem? Bereitet die Schule genügend aufs Leben vor? Und dann habe ich die nächste Frage mir gestellt. Ist das denn allein die Aufgabe der Schulen? Oder was ist in unseren Familien los?
Obwohl es ja schon Beispiele gibt, die zeigen, dass die Schule ganz schön viel verändern kann und Weichen stellen kann. Also wenn wir das ist natürlich auch der Standardsatz, der da kommt, wenn wir nach Finnland gucken. Aber wenn wir das tatsächlich machen, dann sieht man da, dass die Startbedingungen, eben das, was in den Familien passiert, nicht unbedingt vorausbestimmt, wie der Bildungserfolg der Kinder später ist. Das heißt, da passiert in der Schule ganz viel, was richtig läuft, was in Deutschland leider nicht passiert, weil Studien zeigen, dass der Bildungserfolg doch sehr, sehr von der Herkunft abhängt.
Ja, genau. Und das ist aber jetzt die Frage, warum sind dann, trotzdem bleibe ich nämlich dabei, warum sind viele Familien vielleicht eben auch nicht mehr in der Lage, auch die Kinder, sagen wir mal, schulfähig zu machen. Und ich ahne, dass unsere Schulen momentan so als Reparaturbetrieb echt überfordert sind, weil es vielleicht zu viele sind. Ich kenne mich nicht genügend aus, um zu sagen, wie es jetzt in Finnland ist, wie hoch ist der Anteil derjenigen, denen man einfach auch noch helfen muss, dass sie weiter vorankommen. Wenn das ein machbarer Teil quasi ist derjenigen, die zur Schule gehen, dann glaube ich, kann Schule das auch leisten. Aber wenn ich manchmal, also ich kriege ja nur mit, wie Kinder irgendwie sich verhalten und ich wohne, also in meiner Heimat bis bei uns noch ein Kindergarten und eine Schule nebenan und ich höre dieses Gekreische und dieses, wo ich denke, Gott, was müssen jetzt die Lehrerinnen und Lehrer da eigentlich gerade wieder machen? Ich würde sagen,
wir haben früher auf dem Pausenhof auch sehr gekreischt.
Ja, aber im Klassenzimmer, ich weiß es nicht. Also ich keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, also wir wohnen da schon sehr lange in meiner Heimat an der Stelle. Es wird immer schlimmer, aber vielleicht werde ich auch einfach nur älter und empfindlicher. Ich weiß es nicht. Trotzdem, ich höre natürlich von Lehrerinnen und Lehrern auch, dass sie an vielen Stellen wirklich auch überfordert sind mit dem, was sie alles machen müssen und dass viele Kinder eben nicht gut vorbereitet kommen. Und auch da haben wir genau diesen wahnsinnigen Abstand zwischen denen, die ganz wenig mit in die Schule bringen, die einen hohen Betreuungsbedarf haben und dann wiederum denjenigen, die extrem gut auf alles vorbereitet sind und die schon 1000 Dinge gelernt haben zu Hause. Und wie kriegt man das eigentlich zusammen? Und dann frage ich mich auch, ob unsere Lehrerinnen und Lehrer gut genug ausgebildet werden. Was machen wir da eigentlich? Sind die genau auf diese vielen pädagogischen Dinge, die sie leisten müssen, vorbereitet? Da ist mein Eindruck, ohne Expertin zu sein, da müssen wir auch ran. Also auch nochmal ans Studium, auch nach der Bachelor-Master-Geschichte. Also funktioniert das eigentlich alles so? Haben die genug Werkzeug, um dann auch wirklich in den Schulen gut arbeiten zu können? Und was ist mit den vielen Quereinsteigerinnen und Einsteigern? Und kommen unsere Lehrerinnen und Lehrer auch noch genügend zur Ruhe und sich auch vorbereiten zu können? Weil wenn sie sehr viel aushilfen müssen, sehr viel Stunden leisten müssen, es gibt ja immer dieses fürchterliche Klischee über die Lehrer, die seien so faul, weil die würden ja mittags nach Hause gehen und dann sich erstmal aufs Sofa legen. Es hat noch nie gestimmt, weil die müssen ja immer viel vorbereiten und auch nachsehen an Klausuren. Und die gehen ja jetzt auch sehr, sehr lange zur Schule. Und wann kommen die eigentlich zur Ruhe, um auch nochmal zu überlegen, schwieriges Kind, wie kann ich das vorbereiten, was mache ich da?
Ich merke schon, Sie haben da super viele Fragen ans Bildungssystem. Da kommt ja auch raus, dass das nicht mit einem Aspekt getan ist, sondern dass es ganz viele Dimensionen hat, dieses Thema. Ich fand bei der Umfrage noch einen anderen Aspekt interessant und nämlich das Ergebnis, dass 3 von 4 Befragten die Bildungspolitik stärker zentralisieren wollen. Da gibt es ja immer das Tauziehen, dass die Länder eigentlich die Bildungshoheit haben, Stichwort Bildungsföderalismus, und es auch immer wieder den Vorwurf eines Flickenteppichs gibt. Gleichzeitig gibt es die Länder, die beim Bund sagen, oh, wir brauchen aber jetzt doch noch mehr Geld, zum Beispiel für digitale Angebote, die wir schaffen sollen. Vielleicht wäre das ja wirklich mal ein Hauruck, ganz radikal zu sagen, wir schaffen den Bildungsföderalismus ab und zentralisieren das Ganze.
Und dann wäre ich auf die nächste Umfrage gespannt, wie das dann beurteilt würde. Also ich habe vor dieser Umfrage gesessen und habe gedacht, aha, gut, man sieht, es funktioniert irgendwas nicht so richtig gut und jetzt gibt's wieder die einfache Lösung, wo wir aber an anderen Stellen wiederum das gar nicht leiden können, wenn das irgendwie so zentral irgendetwas entschieden und regiert wird und durchgestellt wird und es dann ganz schnell auch Gegenbewegungen gibt. Also hier jetzt der Ruf nach dem Bund und ich frage mich, ob der Bund das dann leisten könnte und in welchem, also welche Maßnahmen erhofft man sich dann, an welchen Stellen, ja, also als Geldgeber, okay, aber dann würden es ja trotzdem die vor Ort ausgeben. Oder doch durch stärkere Regulierung sollen die dann festlegen, wie viele iPads pro Klassenraum vorgesehen sind und wie viel nicht. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Deswegen auch an dieser Stelle, wir reden jetzt wieder über eine Umfrage, die hat ein befreundetes Medienunternehmen in Auftrag gegeben, die hat ein Umfrageinstitut gemacht und die setzt jetzt wieder so einen Tenor. Und ich komme immer mehr dazu, bei all diesen Umfragen, mit denen wir uns so oft zu beschäftigen, zu fragen, was haben wir eigentlich für einen Erkenntnisgewinn jetzt durch diese Umfrage und was steckt jetzt eigentlich dahinter? Ich mache auch immer mal Umfragen mit und denke hinterher auch, was hast du da eigentlich jetzt angekreuzt? Also ein bisschen Obacht dabei, gleichwohl, wir haben ein Problem, wir müssen uns um die Kinder und Jugendlichen viel stärker noch kümmern. Das ist die Zukunftsaufgabe. Ich kann sie nicht lösen, aber ich hoffe sehr darauf, dass das jetzt auch gelingt und dass unsere Bildungsministerin wieder einen besseren Dialog schafft mit ihren Landesministerinnen und Ministern, weil da scheint es ja dann auch zu hapern.
Gibt's auch, stimmt, gab es letztens einen Bildungsgipfel, wo fast keiner der Landesministerinnen und Landesminister angereist ist. Es gibt einen Vorschlag, den fand ich bedenkenswert von einem Bildungsforscher, Stichwort Zusammenarbeit zwischen den Bildungsministerien, der sagt, wir müssen ab jetzt immer eine Bildungsministerin oder einen Bildungsminister des Jahres küren, um Wettbewerb und Innovationen sichtbar zu machen. Ist das vielleicht ein Weg, der Ihnen zusagen könnte? Sie lachen.
Ja, ich muss jetzt gerade schmunzeln. Das ist so ein bisschen wie der Lehrer oder die Lehrerin des Jahres, ne? Genau. Und um die wird dann großen Hype gemacht. Wir haben eigentlich in dem Bereich Wahlen und wo die Bevölkerung abstimmen kann, ob jemand den Job gut gemacht hat oder nicht. Ich würde dann doch, glaube ich, auf das demokratische Mittel zurückgreifen.
Also nicht noch eine Umfrage, von
nicht
der
noch
Sie
eine Umfrage.
Nicht mehr wissen, was Sie angekreuzt haben. Frau Sittler, Sie haben ein Thema mitgebracht, über das Sie sprechen möchten. Anlass war ein Online-Artikel der Tagesschau. Da ging es um einen Gesetzesentwurf aus dem Bundesfamilienministerium. Bundesfamilienministerin Lisa Paus will erreichen, dass das zweite Elternteil 2 Wochen nach der Geburt eines Kindes bezahlt freigestellt werden kann. Und in diesem Artikel geht jetzt, was wir besprechen, geht gar nicht um den Inhalt, sondern eher um die Form, sag ich mal. In diesem Artikel haben die Autorinnen nicht von der Mutter gesprochen, die das Kind bekommt, sondern von einer gebärenden und entbindenden Person, um niemanden zu diskriminieren, wie Sie sagen. Daraufhin gab es ziemlich viel Kritik, vor allem in den sozialen Medien. Und die Tagesschau hat den Artikel wieder geändert. Also da steht jetzt Mutter. Ich muss sagen, ich finde die Lösung, die die Autorinnen ursprünglich gewählt haben, eigentlich sogar relativ einleuchtend. Wenn eine Familie zum Beispiel aus 2 Frauen besteht und die ein Kind bekommen, dann würde ich beide Frauen eigentlich als Mütter dieses Kindes bezeichnen. Und dann ist es ja doch auch präziser, von der gebärenden Person zu sprechen. Was sagen Sie?
Ich habe das Thema deswegen mitgebracht, weil es mich inzwischen bekümmert, wie viel, wie wenig wir das erklären. Jetzt gerade haben Sie es ja erklärt. Warum macht man das eigentlich? Es geht darum, dass wir Menschen nicht ausschließen. Also zum Beispiel auch Transmänner, die aber noch die Fähigkeit haben zu gebären. So, das ist dann die entbindende Person. Da kann man auch noch streiten, ob das nicht eher der Arzt ist oder die Ärztin oder die Hebamme.
Stimmt, da kann man auch noch den Unterschied machen, wer durchtrennt die Nabelschnur, das ist vielleicht die entbindende Person, die gebärende Person. Ja.
Also ganz schwierig. Es gibt dann auch zum Beispiel die Person mit Uterus, das hat das gleiche Anliegen, nämlich zu sagen, es gibt auch noch Transmänner, die haben Uterus, es gibt nicht-binäre Personen, es gibt Agender und so weiter. Nur, das wird zu wenig erklärt. Und ich habe das Thema deswegen mitgebracht, weil Sie fragen ja immer, was beschäftigt einen. Und tatsächlich ist es so, wenn als Frauen in den Medien, wir sind stark auch vernetzt in diesen ganzen Frauenkreis, und die sind ja inzwischen geweitet. Und es gibt ganz viele Begrifflichkeiten, die werden heute gesetzt von einer relativ kleinen Gruppe. Und es wird erwartet, dass die anderen sich die auch beibringen, dass sie lernen. Und ansonsten ist eher so die Reaktion von, ihr wollt ja gar nicht lernen. Und dann ist manchmal das Gespräch beendet. Und es besorgt mich, gerade auch als Journalistin, die ich versuche, Themen zu übersetzen, auch unpopuläre Themen zu übersetzen. Also es gibt sowas wie, ich soll nicht mehr Frau sagen, sondern ich soll jetzt Flinter sagen. Wissen Sie sofort, was Flinter ist?
Ja, tatsächlich. Ich gehe immer mal in eine Flitterbar. Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Transsexuell und A.
Gender.
Das A-Gender, ne?
Genau, ja. So. Das ist jetzt diese Form.
Oder genderless.
Ja, wunderbar, ne? Sie wissen es. Aber
gut,
wer
ich bin
hätte
vielleicht auch aus der Bubble.
So, wer weiß das denn jetzt eigentlich noch? Und die Forderung ist, den althergebrachten Feminismus dann auch aufzubrechen. Und zum Beispiel sollen Frauen, die heterosexuell sind und die als Frauen geboren sind und sagen auch, ich bin Frau, es geht auch gar nicht, wen sie dann lieben, sondern nur dieses, es ist über die Übereinstimmung, ich bin geboren als Mädchen, ich bin Frau. Das sollen dann die Cis-Frauen sein, im Gegensatz zum Trans-Frauen. Das Anliegen dahinter, das finde ich ja völlig vernünftig, zu sagen, wir machen nicht immer, das eine ist der Normalzustand und das andere Trans ist was Unnormales. Das wollen wir nicht sagen. Deswegen gibt es das Kürzel Cis-Frauen und Trans-Frauen. So, aber jetzt sind natürlich da viele Frauen und sagen, wieso soll ich plötzlich eine Cis-Frau sein? Und das ist genau der fehlende Kommunikationsanker, den wir momentan haben. Es gibt auch eine Fremdzuschreibung, die inzwischen ganz oft benutzt wird. Das sind die TERFs. Das ist ja wieder so etwas. Das sind die trans-ausschließenden Radikalfeminismen. Dieses Abkürzel steht für eine englische Übersetzung dann. Aber das sind dann Frauen, denen vorgeworfen sind, sie sind nur Feministinnen für die Frauen, sehr exklusiv, und sie schließen die Trans-Personen aus. Ist aber eine Fremdzuschreibung, kommt jetzt ständig vor. Mich besorgt wirklich dieser dann nicht mehr stattfindende Diskurs, weil ich denke, ich habe ein Verständnis für die Anliegen, was damit gesagt werden soll. Sie haben es ja eben auch gesagt, ne? Jetzt warum sprechen wir von einer entbindenden Person? Und gleichzeitig führt das dann im Boulevardblatt zu einem Shitstorm und einer Aufregung. Und der Söder mischt sich dann auch noch ein und ich denke, so kommen wir gesellschaftlich echt nicht mehr zusammen.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass eben bestimmte Bubbles diese Abkürzungen oder Worte ganz selbstverständlich nutzen und erwarten, dass andere sich damit auseinandersetzen. Ich beobachte auf der anderen Seite aber doch auch oft eine Verweigerungshaltung. Also da muss dann ein Begriff in die Runde geworfen werden und dann geht eine große Diskussion los. Und ich würde auch sagen, da kann man an der Diskussionskultur, glaube ich, arbeiten, sicherlich auch bei allen, die das betrifft. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es ja ganz oft auch um Machtverhältnisse geht. Also die sehr klar und sehr laut sagen, ich werde das niemals für mich so annehmen, sind die sowieso im Diskurs auch oft schon eine sehr laute Stimme haben, die sehr genau wissen, welche Mechanismen sie in Gang setzen können, damit eben auch so ein Thema so hochgeht. Und da finde ich es schon gut, dass auch Minderheiten mittlerweile besser lernen, laut zu sein und für ihre Belange einzutreten.
Nur, dass dann diejenigen, die eigentlich an ihrer Seite sind und die offen sind, auch mit dem Privilegienvorwurf und dem Machtvorwurf konfrontiert werden. Und dann enden irgendwann leider die Gesprächsverläufe. Und das ist das große Problem. Also statt gemeinsam was zu verändern und zu gucken, wo können wir Wege gehen, findet genau diese Trennung dann statt. Und die besorgt mich. Also deswegen habe ich dieses Thema mitgebracht, weil das, was Sie da beschreiben, das passiert sehr häufig. Und ich meine, wir müssen tatsächlich ja alle miteinander lernen. Aber ich finde bitte schön alle, das ist keine Einbahnstraße. Ich habe als junge Frau von mir als Schüler gesprochen. Und dann haben die mich im Studium aber echt alle belatschert in der katholischen Theologie und gesagt, also das kannst du wirklich nicht mehr machen, du musst die weibliche Endung. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, wir haben nicht Nächte durchgequatscht, aber wir haben miteinander geredet. Und irgendwann habe ich gesagt, ich glaube, ihr habt recht, das ärgert mich total, dass ihr recht habt, aber ich muss das jetzt mal akzeptieren. Aber es gibt ja noch simplere Beispiele, wir haben jetzt diese komplizierten Abkürzungen genommen, aber das Gendersternchen, das jetzt so oft gesprochen wird mit dem Glottisschlag, viele denken, es ist eine Abkürzung für Männer und Frauen und finden es scheußlich.
Also SchülerInnen.
Sie wissen aber gar nicht, dass das eben die nicht-binären Personen, die weder Mann noch Frau sind, kennzeichnen soll. Und wehren sich dann dagegen. Wenn man öfter darüber sprechen würde, was meinen wir hier eigentlich, wäre es vielleicht leichter. Stichwort Diversität, das wird oftmals ganz oft kurz gefasst. Dann denken die Leute, das wäre nur etwas, was man sichtbar sieht, dass Menschen anders sind. Ich finde das ganz schwierig, wenn man Menschen nur nach ihrem Äußeren beurteilt oder auch einer äußerlich sichtbaren Behinderung. Diversität, Vielfalt ist ja viel umfassender definiert. Das sind eben ganz verschiedene Herkünfte, auch der Zugang zu Bildung, zu sozialen Möglichkeiten. Es ist das auch die Altersdiskriminierung, das kann die Junge und Alte betreffen. In Deutschland sollten wir auch drüber reden, wer hat eigentlich eine ostdeutsche Biografie und eine westdeutsche Biografie. Behinderung muss man nicht sehen können. Dann die sexuelle Identität und. Und das wird man aber, dem wird man nicht gerecht, wenn man dann den Begriff Diversität komplett kurz fasst und meint und Unternehmen dann meinen, naja, wir müssen jetzt nur mal ein bisschen sichtbar irgendwie diverser sein, dann sind alle zufrieden. Damit ist der Gesellschaft nicht gedient. Das ist jetzt wohl mein Appell, dass wir da wirklich miteinander reden müssen und die Abwehrhaltung aufgeben müssen, aber in allen Bereichen. Das war wahrscheinlich das Wort zur Karwoche.
I feel deeply ashamed. Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen bei seiner Reise in die Ukraine gesagt. Er meint damit, dass die Waffenlieferungen aus Deutschland an die Ukraine aus seiner Sicht zu spät angelaufen seien. Das hat er in einer Runde von Delegierten gesagt. Es gibt einen kleinen Videoausschnitt davon und ihm gegenüber saß Ukraines Präsident Selenskyj. Und dieser Ausschnitt, der war offenbar eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, ist aber, so heißt es, von ukrainischer Seite geleakt worden. Ich möchte da drauf schauen mit meinem Gast heute Mittag, Friederike Sittler, die Leiterin der Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir wollen uns das nochmal beschreiben lassen von Klaus Remme. Er ist unser Brüssel-Korrespondent, hat Robert Habeck in die Ukraine begleitet und ist jetzt gerade heute Morgen mit dem Zug wieder in Berlin eingetroffen. Herr Remme, nehmen Sie uns doch nochmal mit. Was genau ist da vorgefallen?
Ja, also räumlich kann ich sie gar nicht mitnehmen, weil ich nicht dabei war. Und ich glaube, wäre ich dabei gewesen, dann hätte sich vieles entschärft. Dann hätte nämlich Robert Habeck ein großes blaues Mikrofon gesehen und er hätte gewusst, dass hier Ton aufgenommen wird und eben die Türen nicht verschlossen sind. Das war anders. Robert Habeck wähnte sich, es war am Anfang dieses Gespräches zwischen den Delegationen offenbar in einem geschützten Raum. Und dennoch war von ukrainischer Seite jemand dabei, der nicht nur Bilder machte, sondern auch Videos, die, wie Sie sagen, danach freigegeben wurden von ukrainischer Seite. Und natürlich fällt dieses Wort auf. I feel deeply ashamed. Ich empfinde tiefe Scham, aber es gehört eben mehr dazu. In diesem Clip sprach er eindeutig über sich persönlich. Wir wissen, dass diese beiden Politiker, also der Wirtschaftsminister und der ukrainische Präsident, sich gegenseitig kennen und schätzen. Und Habeck nahm Bezug auf seine erste Reise 2021, als die Waffendiskussion ihren Ausgang nahm, hat dann beschrieben, wie allzu langsam es ging und sagte dann, ich weiß, dass es Politiker gibt, die anders darüber denken, aber ich empfinde tiefe Scham. Das ist der Kontext.
Und Frau Sittler, Robert Habeck wird jetzt trotz Kontext, sage ich jetzt mal, kritisiert für diesen Satz, zu Recht aus Ihrer Sicht?
Nein. Ich verstehe sofort die politischen Mechanismen, die da jetzt gerade passieren und warum er kritisiert wird. Er kann auch nicht darauf vertrauen. Natürlich haben die Ukrainer ein Interesse und die spielen das an die Öffentlichkeit und jetzt gibt's wieder den großen Krach. Wir haben am Anfang der Sendung über die Karwoche gesprochen und der Karfreitag steht dafür, auch die eigene Schuld sich zu vergegenwärtigen und um Vergebung zu bitten. Das ist die Hinbewegung auf Ostern. Und ich bin ehrlich gesagt froh, wenn es noch Politiker gibt, die etwas empfinden. Und Robert Habeck war derjenige, der auch schon vor dem Krieg, also dem neuen Kriegsgeschehen in der Ukraine war und damals ja auch schon Waffenlieferungen befürwortet hat und der von sich hier persönlich spricht. Was mich traurig macht, ist, dass das in unseren politischen Diskursen eigentlich nicht möglich ist. Jetzt hat er wieder eine Riesendiskussion, wo ich denke, es ist eine sehr menschliche Regung. Und ich meine, Herr Remme, Sie sind da gewesen. Ich sehe ja nur die Bilder, aber ich stelle mir vor, dass es eben auch eine sehr belastende Situation ist, nach Kiew zu reisen. Die lange Zugfahrt, dann sieht man die Zerstörung, man sieht die Menschen, die auch wirklich am Anschlag sind und die versuchen, ihr Land zu retten. Und dass er dann so eine Äußerung macht, ja. Für mich passt das.
Das ist für mich ist das der größere Rahmen, der gesehen werden muss. Es gab in diesen zwei Tagen, die Reise fühlt sich viel länger an, in diesen zwei Tagen zwei Bemerkungen, die wirklich aus dem Rahmen fielen. Das eine war die, über die wir gerade geredet haben, das andere die von Volodymyr Selenskyj, als er aus diesem Folterkeller kam, in diesem Dorf Dschahidne, sich anhören musste, was dort geschehen ist mit über 300 Menschen einen Monat lang und sprach dann über Putin, der doch den Rest seines Lebens ohne Toilette mit einem Eimer in einem solchen Keller verbringen solle. Und ich finde, man muss sich vergegenwärtigen, diese Politiker, die danach dann in einem völlig geordneten Rahmen an einem Konferenztisch sitzen, haben in der Stunde vorher irgendetwas gemacht. Und es ist kein Zufall, dass Selenskyj diese Worte sprach nach diesen Eindrücken und Robert Habeck unmittelbar kam aus einem Militärkrankenhaus, wo er eben Kriegserlebnisse von Soldaten gehört hat. Das alles gehört mit in diese Situation.
Andererseits irritiert mich dann doch, weil diesen Kontext kann ich total nachvollziehen, den Sie da schildern, dass Robert Habeck dann nicht zu diesem Satz so richtig steht. Also es muss ja klar sein, dass wenn er einen solchen Satz sagt, dass das potenziell, auch wenn eine Delegation im Raum ist, dass auch jemand anders ihn vielleicht zitiert oder so. Und Robert Habeck war heute Morgen im Deutschlandfunk zu Gast und wurde gefragt, was Selenskyj denn geantwortet hätte auf diesen Satz. Und so hat Robert Habeck reagiert.
Ich würde gerne, das war ein ein sehr privates und auch ein sehr persönliches Gespräch, aus dem heraus dann das gekommen ist. Also dieser Schnipsel gesendet wurde dann vertraulich und persönlich belassen.
Er hätte ja auch sagen können, ja, ich habe das gesagt und ich stehe dazu.
Naja, aber jetzt muss ich bin nicht da, um Robert Habeck zu verteidigen. Man muss zwei Dinge unterscheiden. Das, was Sie gerade eingespielt haben, war die Antwort auf die Frage, wie denn Zelensky entgegnet hat. Da geht es nicht um das, was Robert Habeck gesagt hat. Diese Frage wurde ihm auch gestellt. Er soll entgegnen und er soll erklären, wie er diesen Satz gemeint hat. Und Sie haben sich gerade gefragt oder aber in Zweifel gesetzt, dass er zu diesem Satz steht. Wir haben ihn unmittelbar danach gefragt und das war seine Antwort.
Es war für den Präsidenten und für sein Kabinett alleine gesprochen. Es war eine persönliche und ist eine persönliche Anmerkung, wie es sich für mich anfühlt. Deutschland hat danach ja viele richtige Entscheidungen getroffen. Also von wir liefern keine Waffen in die Ukraine hinzu, wir liefern vielleicht mit das stärkste Kriegsgerät, das in Europa verfügbar ist, die Leopard 2 Panzer. Wenn man zurückblickt, dann sind die Entscheidungen natürlich alle spät oder auch zu spät getroffen worden. Es war trotzdem eine persönliche oder eine vertraute Situation, von der ich nicht zwingend gerechnet habe, dass sie dann auch mitgeschnitten wird und veröffentlicht wird.
Also, ich habe ihn so verstanden, dass er zu diesem Satz steht, wenn es um ihn persönlich geht. Was er zurückweist, ist, dass er möglicherweise im Namen der Bundesregierung oder gar Deutschlands gesprochen hat.
Frau Sittler, das ist natürlich ein wichtiger Unterschied, weil natürlich ein Satz, den er als Vertreter der Bundesregierung natürlich trotzdem sagt, weil das Ministeramt kann er da ja nicht plötzlich ablegen, möglicherweise auch eine Dynamik in der Ampel auslösen könnte. Wie schätzen Sie das denn ein? Wird das die Ampel weiter beschäftigen oder ist das, so hat es heute Morgen eine unsere Abteilungsleiterin formuliert, ein politischer Durchlauferhitzer?
Also ich hoffe darauf. Also, weil ich finde das wirklich kein gutes Zeugnis für unsere politischen Diskurse, wenn die Situation, die Herr Ramme ja jetzt auch nochmal so beschrieben hat, wir haben die O-Töne gehört, wenn die ausgeschlachtet werden würde. Es muss möglich sein. Und da müssen sich, glaube ich, alle Politikerinnen und Politiker fragen, ob sie es wirklich in keiner Situation mehr irgendetwas Persönliches sagen dürfen. Dann werden sie wirklich zu Sprechrobotern. Das möchte ich nicht für unsere Demokratie. Ich werde da sehr nachdenklich, was da wieder passiert, weil es mir eigentlich, wie gesagt, sehr sympathisch ist, dass jemand auch so persönlich in der Lage ist, in einem solchen Kontext zu formulieren und dann aber auch zu sagen, es war privat, es ist jetzt rausgekommen, ich stehe zu dem Satz, aber mehr müsst ihr darüber nicht wissen.
Herr Remme, was denken Sie, wird das die Ampel jetzt länger beschäftigen oder ist das wirklich so ein medial hochgekochtes Phänomen, was wir in zwei Tagen wieder vergessen haben?
Ich finde, wir sind zu Recht über diese Äußerung gestolpert als Journalisten. Wir haben die Fragen gestellt, wir haben die Erklärungen gehört auf die Ampel. Da sehe ich überhaupt keine Auswirkungen. Aber nicht ganz unproblematisch ist, dass es Auswirkungen haben wird auf das Vertrauensverhältnis zwischen den Protagonisten im Raum. Und mir ist es eigentlich viel wert, dass Politiker, die sich treffen und die Fragen über Krieg und Leben beraten, sich gegenseitig vertrauen. Dieses Vertrauen, fürchte ich, ist gestern angeknackst worden.
Momentan laufen ja die Haushaltsverhandlungen der Ampel. Da werden immer mal wieder Wünsche und Forderungen an die Politik herangetragen. Heute hat sich die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes geäußert, Gerda Hasselfeld, und sie möchte Geld. Sie hat gefordert, dass die Bundesmittel für Freiwilligendienste erhöht werden sollen, damit die Freiwilligen mehr Taschengeld bekommen könnten. Was halten Sie denn von dieser Forderung, Frau Sittler?
Ich halte sie für taktisch motiviert momentan von Frau Hasselfeld und würde ihr nicht unmittelbar so folgen, weil ich die Problemanalyse noch nicht bekommen habe. Soweit ich weiß, läuft der Bundesfreiwilligendienst ganz gut. Auch es ist eine Möglichkeit für junge Menschen, sich zu orientieren, die noch nicht wissen, wohin. Und wenn die Organisation attraktiv ist, dann gehen sie da auch hin und arbeiten für dieses Taschengeld. Man muss beim Bundesfreiwilligendienst noch wissen, dass das in allen Altersgruppen ja möglich ist, den zu machen. Mitunter wird es auch genutzt bei Leuten, bei denen die MAE-Maßnahmen ausgelaufen sind, dass die dann nochmal wechseln im Bundesfreiwilligendienst und dann nochmal weiter beschäftigt werden.
Also MAE, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, oder?
Genau, das sind die, früher haben es immer einen Euro-Jobber genannt, das ist ein bisschen mehr, was da übrig bleibt. Aber es ist auch so in dem Segment, was dann auch beim Bundesfreiwilligendienst als Zusatz quasi Taschengeld dabei rauskommt. Ich habe mich ein bisschen gefragt bei der Einlassung von Frau Hasselfeld. Ich habe mich gestern gelesen, dass das internationale Rote Kreuz massive Finanzprobleme Probleme hat und sehr, sehr stark einsparen muss und habe mich gefragt, wie weit es dann auch das Deutsche Rote Kreuz betrifft in der Finanzierung und ob deswegen dann der Versuch da ist, dass man dann noch mehr Bundesfreiwillige bekommt und die dann auch locken kann mit ein bisschen mehr Geld. Und das würde ich erstmal ergründen, bevor ich sagen würde, es sei eine gute Idee. Momentan schien mir die Zufriedenheit ganz gut und wir haben einen Arbeitskräftemangel momentan. Deswegen hat der Staat eigentlich jetzt momentan nicht die Veranlassung, so viele solcher Möglichkeiten zu schaffen. Das ist ja immer auch konjunkturabhängig. Und wir haben eben in den Nachrichten gehört, dass wir auch wieder ein Wirtschaftswachstum haben. Also die Leute werden gesucht. Und als Orientierungsmöglichkeit, so ähnlich ja auch wie das freiwillige soziale Jahr, ist es eine gute Sache. Ich habe die Forderung noch nicht gehört von denjenigen, die die Jobs machen. Wenn die mir das sagen, dass sie dringend mehr Geld dafür brauchen, dann würde ich da nochmal anders drüber denken.
Vielen Dank, Friederike Sittler, für diese Einlassung und für die ganzen anderen in dieser Stunde. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Karwoche. Kann man das wünschen?
Ja, bestimmt.
Letztens mit einem Pfarrer drüber gesprochen, der meinte, schöne Karwoche wäre komisch, gute Karwoche geht. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Vielen Dank für die Einladung.